Ihr habt es vermutlich schon auf dem Flyer gesehen. Ich habe so ein nicht viel aussagendes Bild ausgewählt und den Titel Die wundersamen Geschichten des Alten Testaments. Wenn man im Alten Testament liest, gibt es doch einige Geschichten, wo man sich denkt, okay, ich denke zum Beispiel an Bileam und den sprechenden Esel. Oder an die Männer, die in dem Feuerofen sind und einfach nicht verbrennen. Die 10 Plagen, wenn man das liest, es ist so surreal und es erinnert mehr an einen Science-Fiction-Film als wie an die reale Welt. Und doch stehen diese Dinge im Wort Gottes. Und diese Dinge sind so passiert. Das sind keine Märchen, das sind alles Fakten. Und doch stellt man sich, oder ich stelle mir manchmal die Frage, was hat das Alte Testament für mich heute noch für eine Bedeutung? Was fange ich damit an? Natürlich kann ich es als Geschichtsbuch sehen, die Geschichten lesen und ja, darüber nachdenken und nachsinnen, aber ich glaube, es steckt noch viel mehr dahinter. Als Grundlage dafür, denke ich, ist 2. Timotheus 3,16 zu sehen, eine sehr bekannte Stelle. Zwar steht dort, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wir sehen also, das Alte Testament dient dazu, noch heute eben, uns zu lehren, uns zu ermutigen, uns aber auch zu ermahnen. Und es gibt da noch andere Stellen, zum Beispiel im Römerbrief lesen wir, was aber zuvor geschrieben worden ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Oder im Korintherbrief, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir uns nicht des Bösen gelüsten lassen, gleich wie jene gelüstet hat. Er schreibt über das Volk Israel und wenn wir das Volk Israel als Vorbild für uns sehen, dann sehen wir oft, dass sie nicht Gott nachgefolgt sind, sondern anderen Göttern und Götzen. Und das soll uns eben als Vorbild dienen, dass wir das nicht machen. Es ist auch so, wie gesagt, es gibt das Alte Testament und das Neue Testament. Es ist aber so, dass das Gesamte, die Gesamtheit die Bibel ist. Das bedeutet, das Alte Testament können wir nicht verstehen, wenn wir das Neue Testament nicht kennen. Das gilt auch genau umgekehrt. Wenn wir das Alte Testament nicht kennen, dann können wir auch nicht alles aus dem Neuen Testament verstehen. Und Jesus hat auch dazu etwas gesagt, nicht zu den Pharisäern. Er sagt zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Er sagt, ihr versteht es nicht, weil ihr eben das Alte Testament nicht kennt. Und er sagt auch, dass wir dort Gottes Wesen, Gottes Kraft kennenlernen, wenn wir uns mit dem Alten Testament beschäftigen. Und es ist auch so, dass das gesamte Alte Testament dazu dient, um auf Jesus hinzuweisen. Das bedeutet, es ist voll mit Hinweisen auf Jesus. Wenn man also das Alte Testament liest und denkt, ja, Jesus ist erst später gekommen, das hat alles noch nichts mit Jesus zu tun, dann hat man es nicht begriffen. Eines der Hauptthemen sogar ist eben das Kommen von Jesus im Alten Testament. Die Pharisäer, sie haben die Schriften studiert, und sie haben es nicht begriffen. Obwohl Jesus sogar bei ihnen war und es ihnen selber gesagt hat. Er hat gesagt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meinet, darin das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Das Alte Testament zeugt von Jesus und er stand wahrhaftig vor ihnen. Und sie haben es trotzdem nicht begriffen. Diese Punkte werden uns heute durch die Predigt begleiten. Und mit ihnen möchten wir uns so eine, unter Anführungsstrich, wundersame Geschichte etwas näher anschauen. Und zwar geht es um eine Geschichte, in der ein Mann ein Starter auf den Schultern, circa 60 Kilometer weit, trägt. Ein Mann alleine schlägt 1000 andere Männer. Ein Mann alleine fängt 300 Schakale ein, so auf die Schnelle. Es klingt, wie gesagt, alles wundersam und es ist so tatsächlich passiert. Es geht heute um die Geschichte von Simson. Wir lesen diese Geschichte im Buch der Richter, Kapitel 13 bis 16. Und ich möchte mit dem ersten Abschnitt beginnen, die Verse 1 bis 5 aus dem Kapitel 13. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister 40 Jahre lang. Es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen. Denn der Knabe soll ein Naziräer Gottes sein von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. In diesen ersten 5 Versen sehen wir also die Umstände von Simsons Geburt und seine Berufung. Wenn wir das Buch der Richter lesen, oder wer es kennt, dem ist vor allem der erste Vers nicht unbekannt. Dieser Satz zieht sich wie ein Refrain durch das ganze Buch durch. Kapitel 13 lesen wir schon zum 7. Mal. Das 6-mal zuvor steht schon drinnen: Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Immer wieder passierte genau das. Und es war immer dasselbe, sie betrieben immer Götzendienst, folgten anderen Göttern nach. Doch wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass bei diesem 7. Mal etwas anders ist. Die erste Besonderheit ist, dass sie 40 Jahre lang in die Hand der Philister gegeben wurden. Das war so lange wie bei den anderen 6 Mal zuvor noch nie. Das war die längste Zeit. Und wenn man sich das vorstellt, 40 Jahre lang, da wächst eine gesamte Generation her und alle unter 40 Jahre kennen es gar nicht anders, als wie unter der Herrschaft der Philister zu leben. Es war also, denke ich, eine sehr vermutlich depressive Zeit, in die Simson hineingeboren wird. Und das Zweite noch, was auffällt, ist, bei allen 6 Begebenheiten davor lesen wir dann im Laufe der Zeit irgendwann, dass sie zum Herrn riefen. Das kommt hier nicht mehr vor, auch in den späteren Versen nicht mehr. 6-mal wurden sie irgendwo hingeführt und sie schrien zum Herrn und er holte sie wieder heraus. Es passierte wieder hin und her, doch jetzt schrien sie nicht mehr zum Herrn. Und das hat mir irgendwie zu denken gegeben. Irgendwie scheint es, als ob sie das Vertrauen in ihren Herrn verloren hatten. Vielleicht schrien sie am Anfang noch zu ihm, aber es tat sich nichts, mehrere Jahre nicht, und irgendwann haben sie sich vielleicht einfach damit abgegeben und dachten, okay, vielleicht haben wir es jetzt verspielt, vielleicht hilft uns Gott nicht mehr. Ich denke, das soll eine große Warnung für uns sein, dass wir nicht auch so werden. Dass wir nicht auch plötzlich denken, okay, mir hilft Gott sicher nicht mehr. Ich muss mich jetzt mit meiner Situation abfinden und ich muss mich selber jetzt damit arrangieren und ja, ich habe es verspielt. Denn so ist es nicht. Wenn wir zu Gott rufen, dann dürfen wir sicher sein, dass er uns hört und dass er uns auch hilft. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber unser Gott ist vertrauenswürdig und er ist es, bei dem wir unsere Hilfe suchen sollen. Und mir ist dann noch irgendwie so eingefallen, wir haben jetzt den Philipperbrief durchgenommen. Und da ging es ja sehr viel um Freude. Und unter welchen Umständen sollen wir uns freuen? Unter allen Umständen, also unabhängig von den Umständen. Und auch unabhängig der Umstände sollen wir unsere Hilfe beim Herrn suchen und unser Vertrauen auf ihn setzen. Das nächste, was wir dann gelesen haben, da ging es dann eben um die Geburt bzw. um die Ankündigung der Geburt von Simson. Und die war auch sehr speziell, wie ich finde, und zwar in mehrfacher Hinsicht. In der Bibel lesen wir von vielen großen Männern. Doch 7 große Männer hatten etwas gemeinsam. Oder eigentlich 8. Also einmal Isaak, Jakob und Esau, Josef, Samuel, Johannes der Täufer, Jesus und eben auch Simson. Die Mütter aller dieser Männer waren bis zu dieser ersten Geburt unfruchtbar. Nur bei Jesus war es nochmal eine Stufe höher, weil Maria gebar ihren Sohn, ohne dass sie jemals Geschlechtsverkehr mit einem Mann hatte. Mir war das so nicht bewusst, aber es scheint, dass Gott damit auch etwas ganz Spezielles eben zeigen wollte, wenn er auch bei Simson eben es so führte, dass seine Mutter bis zu dem Zeitpunkt hin unfruchtbar war. Und es ist auch ein erster Hinweis auf Jesus hin, ja, dass seine Ankündigung auch etwas ganz Besonderes war. Und wenn sie die Schriften kannten, dann wussten sie sicher auch, dass es schon öfters passiert war und somit mussten sie eigentlich auch erkennen, dass dieser Jesus etwas ganz Besonderes sein musste. Und etwas anderes, was hier auch noch auf, oder eine Parallele zum Leben von Jesus war, ist am Schluss, und zwar lesen wir Kapitel 13, Vers 5 ist es, er, also Simson, wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Jesus ist gekommen, um uns zu erretten vom Bösen, vom Satan, von der Sünde. Simson ist gekommen, um zu beginnen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Eine weitere Besonderheit bei der Geburt von Simson war, dass er eben schon bei seiner Geburt als Nasiräer berufen wurde. Es gab dann gewisse Anweisungen an seine Mutter, was sie alles nicht machen sollte. Und das hing eben damit zusammen, denn die Begründung war folgende: Denn der Knabe soll ein Nasiräer Gottes sein von Mutterleib an und er wird anfangen, eben Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Nun stellt sich die Frage, was ist ein Nasiräer? Ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich gewusst, habe mich damit beschäftigt und habe mir das dann näher angeschaut und es hat sich sehr ausgezahlt. Und zwar ist es so, Nasiräer sind Menschen, die sich Gott auf besondere Weise weihen und ihr Leben eben Gott widmen. Im 4. Mose lesen wir davon und dort steht auch genau drinnen, was eben so ein Nasiräer ausmacht. 4. Mose 6, 2 bis 8. Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, sich weiht, indem er das Gelübde eines Nasirs oder eben Nasiräers gelobt, um sich für den Herrn abzusondern, so soll er sich des Weines und des starken Getränks enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken und keinerlei Traubensaft soll er trinken. Und Trauben, frische oder getrocknete, soll er nicht essen. Alle Tage seiner Absonderung soll er von allem, was vom Weinstock bereitet wird, von den Kernen bis zur Hülse, nicht essen. Alle Tage des Gelübdes seiner Absonderung soll kein Schermesser über sein Haupt gehen, bis die Tage erfüllt sind, die er sich für den Herrn absondert, soll er heilig sein. Er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. Alle Tage, die er sich für den Herrn absondert, soll er zu keiner Leiche kommen. Wegen seines Vaters und wegen seiner Mutter, wegen seines Bruders und wegen seiner Schwester. Ihretwegen soll er sich nicht verunreinigen, wenn sie sterben. Denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Alle Tage seiner Absonderung ist er dem Herrn heilig. Das war also die Vorgabe, wie ein Nasiräer zu leben hatte, wenn er sich sein Leben Gott zur Verfügung stellen wollte. Bei den meisten war es so, dass es nur für eine gewisse Zeit war und sie haben sich selber dafür entschieden, so zu leben. Bei Simson war es anders. Er hatte sich nicht selber dafür entschieden und es sollte sein ganzes Leben lang dauern. Und nun stellt sich wieder die Frage, was können wir damit anfangen? Diese Gesetze, ich glaube nicht, dass das für mich heute gilt, dass ich eben keinen Wein trinken soll, keine Rosinen, dass ich mich von Leichen fernhalten soll, das trifft auf uns alle nicht zu. Aber wenn man sich mit dem Wort beschäftigt, es ist da öfters vorgekommen, also ein Nasiräer ist jemand, der sich absondert. Und dieses Wort bedeutet unter anderem auch Heiligung, beziehungsweise bedeutet Heiligung oder Heiligsein auch abgesondert sein. Und das kommt im Neuen Testament sehr wohl, sehr oft vor. Und es betrifft uns alle. Es gibt im Neuen Testament 4 Phasen der Heiligung. Und zwar gibt es einmal eine Heiligung, die sogar noch vor der Bekehrung stattfindet. Und zwar steht eben da im Korintherbrief, dass es so ist, dass ein ungläubiger Ehemann durch seine gläubige Frau geheiligt wird. Das bedeutet, es ist für ihn ein gewisses Vorrecht, obwohl er selber nicht gläubig ist, ist es doch ein Vorrecht für ihn in gewisser Weise, wenn er eine gläubige Frau hat. Die zweite Phase der Heiligung ist, wenn wir uns zu Gott bekehren. Das ist diese stellungsmäßige Heiligung. Das bedeutet, ich übergebe mein Leben Jesus und somit bin ich in Gottes Augen bereits von aller Schuld gereinigt und somit heilig in seinen Augen. Wir leben zwar noch auf der Welt und wir sündigen nach wie vor, aber von der Stellung her sind wir bereits heilig. Dann gibt es noch die sogenannte fortschreitende Heiligung. Und das ist eben, oder die praktische Heiligung, und das ist eben die Heiligung, die wir hier auf der Welt leben sollen. Ja? Wir müssen nicht keine Werke tun, damit wir gerettet werden. Wir müssen nicht heilig sein, damit wir gerettet werden. Aber wir sollen heilig sein, weil wir gerettet sind. Das bedeutet, wir sollen uns von der Welt absondern. Wir sollen anders sein. Das haben wir auch im Philipperbrief gelesen. Wir sollen ein Licht sein in der Welt. Und es wird auch oft im Neuen Testament eben geschrieben, was wir alles nicht machen sollen. Nicht damit wir eben gerettet werden, sondern weil wir gerettet sind und weil wir dadurch eben ein Zeugnis für Gott sind. Und die vierte Phase ist dann eben die vollkommene Heiligung und die wird stattfinden, wenn wir im Himmel sind. Dann werden wir genauso wie unser Herr Jesus ohne Schuld sein, für immer und völlig von Sünde getrennt. Das bedeutet, wir sind also ebenso wie Simson dazu berufen, Gott geweiht zu sein. Wir haben uns selber dazu entschieden, unser Leben ihm zu widmen. Das bedeutet für uns eben nicht, dass wir nun keinen Wein mehr trinken dürfen, keine Rosinen essen. Aber es bedeutet eben auch, dass wir heilig sein sollen und dass wir uns von der Welt absondern sollen. Wir sollen anders sein. Und ein Prediger hat mir gesagt, das finde ich sehr interessant, die meisten Christen leben, als ob Jesus sie mit den Worten berufen hätte, folgen Sie mir unauffällig. Ich denke, wenn das so ist, wenn unsere Menschen im Umfeld nicht merken, dass wir Jesus nachfolgen, dann läuft etwas schief. Dann sollten wir uns fragen, hey, was mache ich falsch? Oder dann ist klar, was ich falsch mache. Jesus ist nicht meine erste Priorität. Die Menschen in unserem Umfeld müssen merken, dass bei uns etwas anders ist. Und dieses Thema mit der Heiligung oder mit diesem Heiligsein ist ja recht schwierig, denn ich merke es selber, so sehr ich mich anstrenge, es wird einfach nie klappen. Ja? Ich werde immer wieder zurückfallen und ich werde es nie vollkommen schaffen auf dieser Welt. Und das ist auch nicht notwendig. Wie gesagt, die Errettung ist schon passiert und Gott hilft uns auch auf diesem Weg der Heiligung. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt und doch liegt es aber auch an uns, dass wir danach streben, eben so zu leben, wie Gott möchte. Es ist also eine Zusammenarbeit. Und man könnte es irgendwie so zusammenfassen, weil Gott mir hilft, kann ich meinen Beitrag dazu leisten, eben auf der Welt heiliger zu leben. Wir werden im Verlauf der Geschichte sehen, dass Simson eigentlich eben auch ein heiliges Leben hätte führen sollen. Wir werden sehen, was er damit gemacht hat. Ich kann vorwegnehmen, es war nicht unbedingt gut. Ich möchte nun Kapitel 14 weiterlesen. Inzwischen ist Simson schon erwachsen geworden. Dazwischen lesen wir nicht sehr viel über sein Leben. Richter 14, die Verse 1 bis 7. Und Simson ging nach Timnat hinab. Und er sah in Timnat eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jener Zeit über Israel. So ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnat, und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger, brüllender Löwe. Da kam der Geist des Herrn über ihn, sodass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse, und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinabkam, redet er mit der Frau, und sie war in Simsons Augen recht. Wenn man den ersten Vers so liest, dann klingt das für die damalige Zeit vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. Wenn man jedoch Simsons Umstände kennt, dann merkt man sehr schnell, dass es nicht nur ungewöhnlich war, sondern falsch, schlecht und schlichtweg Sünde, was er hier vorhatte. Denn Gott hat zum Volk Israel gesagt, 5. Mose, Kapitel 7, eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne, denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen. Zusätzlich war es ja Simsons Bestimmung, die Israeliten aus der Hand der Philister zu befreien. Und nun wollte er sich eine Frau von den Philistern nehmen. Ziemlich ungünstige Konstellation. Doch die Frage ist wieder, was können wir daraus lernen, wenn wir das auf unsere heutige Zeit umlegen? Ich glaube nicht, dass Gott damit sagen möchte, wir dürfen nur Österreicher heiraten, keineswegs. Aber Gott ist da auch ganz deutlich zu uns. Und zwar bedeutet es für uns heute, als Mann, lass dich nicht auf eine ungläubige Frau ein. Und für die Frauen heißt es, lass die Finger von ungläubigen Männern. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann fasse einen unumstößlichen Entschluss, mache es zu einem K.O.-Kriterium für die Auswahl deines Partners. Wenn er Gott nicht treu nachfolgt, dann kann er oder sie nicht der Richtige sein. Auch wenn er oder sie noch so lieb, so nett, so hübsch ist. Sprüche 31, Vers 30 sagt, lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Simson interessierte sich nicht dafür. Er tat, was in seinen Augen recht war. Das erinnert mich an den ersten Vers, den wir vorher gelesen haben. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Er widerspiegelte also eigentlich das Volk Israel. Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Er tat, was in seinen Augen, nach seinem Gutdünken, recht war. Ich will es so, darum mache ich es so. Eine weitere Schwäche, ein weiteres Problem von Simson war, dass er nicht bereit war, auf Ratgeber zu hören. Schauen wir uns mal seinen Umgang mit seinen Eltern an. Sie sagten, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Die Eltern brachten korrekterweise einen Einwand eben zu seiner Wahl und Simson hätte besser auf sie hören sollen. Doch er tat es nicht. Und dann kommt ein Vers, die man auch mindestens zweimal lesen muss, wie ich meine. Und zwar steht da, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Man könnte meinen, dass der Herr es so geführt hat, dass Simson so eine Frau aussucht. Aber wir haben gesehen, es ist nicht richtig und somit kann es nicht so sein, dass Gott diese Frau für Simson ausgesucht hat. Der Vers bedeutet viel mehr, oder es bedeutet nicht eben, dass der Herr den Ungehorsam Simsons billigte, sondern dass er es zuließ und zum Nutzen von Israel nutzte. Weil er wollte ja, dass Simson die Israeliten aus der Hand der Philister befreite und so nahm er dies dann schlussendlich im Verlauf der Geschichte zum Anlass, dass sie eben gegen sie aufbegehrten. Ich denke, Simson hätte sich sehr viel persönliches Leid erspart, wenn er von vornherein auf seine Eltern gehört hätte. Ich denke, auch daraus können wir sehr viel lernen. Wir haben das Vorrecht, dass wir eine Gemeinde haben. Wir alle glauben an den gleichen Gott und das ist es auch, was uns verbindet. Ich denke, wir sollten viel öfter die Möglichkeit nutzen, einen anderen Christ um seine Meinung oder seinen Rat zu bitten, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben. Oder prüfen wir doch viel öfter gemeinsam, was in der Bibel steht, wenn wir eben eine Entscheidung zu treffen haben. Beten wir doch viel mehr gemeinsam um Weisheit. Ermahnen wir uns doch viel öfter, wenn wir sehen, dass jemand vom Weg abkommt, und schauen wir nicht einfach weg. Und nehmen wir uns Ermahnung, die man uns zuspricht, zu Herzen und sehen es nicht als einen Angriff, sondern als einen Liebesbeweis. Ich denke, dadurch können wir auch sehr viel persönliches Leid uns ersparen und im Gegenzug wird sogar sehr viel Frucht daraus entstehen. Eine nächste Schwäche oder ein nächstes Problem von Simson war, dass er sich unnötig Versuchungen aussetzte. Wir lesen hier unten, dass er plötzlich irgendwo bei den Weinbergen war. Alleine. Was hatte Simson dort verloren? Er als Nazirer sollte nichts mit Wein zu tun haben, in keiner Form. Es steht nicht dort, dass er Wein getrunken hat oder von den Beeren gegessen hat, aber er war einfach schon dort. Ja, auch das, denke ich, ist eine Warnung an uns. Bringen wir uns doch nicht unnötig in Versuchung, wenn wir unsere Schwächen kennen, sondern versuchen wir, dass wir möglichst weit weg von diesen Dingen sind. Und er lebte auch nicht transparent, denn er konnte sein Erlebnis, das muss ja ein Wahnsinnserlebnis sein, ein Löwe kommt, er zerreißt ihn mit bloßen Händen. Wenn mir das passieren würde, ich denke, es würden nicht nur meine Eltern erfahren, sondern ganz Österreich, die ganze Welt würde es erfahren. Ja? Und Simson, er kann es nicht mal seinen Eltern erzählen, weil sie würden vielleicht fragen, warum bist du in den Weinbergen? Und so geht's weiter. Achten wir doch darauf, dass wir ein transparentes Leben führen. Das bedeutet nicht, dass wir jedem alles erzählen müssen, was wir gestern gemacht haben, aber prüfen wir unser Gewissen, wenn wir Dinge tun. Ich kenne das, manchmal gibt es Situationen, da mache ich etwas und es ist eigentlich nichts Schlimmes, aber ich denke mir, hey, warum bin ich überhaupt hier? Ist das jetzt überhaupt gut? Und dann kann ich mich entscheiden, bleibe ich hier und ach, nicht so schlimm und grabe es einfach weg, diese innere Stimme, oder prüfe ich mich selber und sage, hey, eigentlich tut es mir nicht gut, wenn ich hier bin. Wenn mich Joni zum Beispiel fragen würde, was hast du gestern gemacht, kann ich ihm dann immer ohne schlechtes Gewissen sagen, was ich gemacht habe? Simson konnte es nicht. Die Geschichte geht dann so weiter, dass er eben nach Timna geht. Ich blende nochmal diese Punkte ein, einfach zur Erinnerung. Und es wird dann ein großes Hochzeitsfest vorbereitet. Und es läuft dann so, dass Simson seinen Gästen ein Rätsel aufgibt. Und er bietet ihnen auch dann einen großen Preis an, den er aber nicht bei sich hat. Also er kann das gar nicht zahlen, was er ihnen anbietet. Und es läuft so, dass seine Frau schlussendlich zu ihm kommt und sagt, Simson, erzähl mir doch die Lösung des Rätsels. Was passiert? Simson erzählt der Frau die Lösung, sie geht zu den Männern hin, sagt ihnen die Lösung, sie kommen zu Simson. Simson ist in der Zwickmühle, er muss ihnen den Preis geben, denn sie haben ja das Rätsel gelöst. Und zusätzlich findet er heraus, dass seine Frau es ihnen verraten hatte. Was macht Simson? Er geht hin, bringt 30 Männer um, weil er eben schöne Festgewänder versprochen hatte. Nimmt diese Gewänder und übergibt sie den Männern, die ihm die Lösung präsentiert haben. Es geht dann so weiter, dass er trotzdem noch zu seiner Frau zurück möchte. Sein Schwiegervater in Spee hatte seine Frau aber inzwischen schon einem anderen gegeben. Und so ist es, dass Simson dann 300 Schakale fängt, wie auch immer das wieder passieren soll. Er bindet sie an den Schwanzenden zusammen, steckt eine Fackel hinein und scheucht sie durch die Felder der Philister und verbrennt somit ihre gesamte Ernte. Die Philister wiederum rächen sich, indem sie Simsons Frau, die er dann nicht mehr hatte, und ihren Vater verbrannten. Wir sehen, es entsteht eine Spirale der Gewalt. Als Reaktion auf dieses Verbrennen wiederum erschlug Simson eine große Menge an Philistern und dann verkriecht er sich irgendwo einsam in einer Felsspalte von Etam, heißt es dort. Die Philister ziehen hinterher und es passiert, dass das eigene Volk, die Israeliten, Simson schlussendlich an die Philister ausliefern. Und hier sehen wir auch wieder eine Parallele zum Leben von Jesus. Auch er wurde vom eigenen Volk, von einem seiner engsten Jünger, verraten. Simson wird eben dann ausgeliefert. Jedoch ist es so, dass er, Gottes Geist kam auf ihn, steht dort, und er schlug mit einem Eselskinnbacken, also mit dem Knochen von einem Esel, erschlug er 1000 Philister. Ein Mann erschlägt 1000 andere Männer. Und das sind solche wundersame Dinge. Sie sind tatsächlich so passiert. In diesen ganzen Geschichten, wo man hier liest, wie Simson eben kämpft, kommt immer wieder heraus, dass Simson für seine eigenen Interessen kämpft. Es ist immer so, ihm wird ans Bein gepinkelt einiges Mal und er rächt sich dafür. Zuerst beginnt es schon mit dieser Wette, da rächt er sich nicht, aber er bringt einfach 30 andere Menschen um, weil er jetzt eben diese Gewänder braucht. Danach geht es weiter, seine Frau und der Mann werden verbrennt, er rächt sich dafür, die Philister rächen sich, er bringt wieder 1000 um und er macht das alles immer nur nicht für Gott auf jeden Fall. Wenn wir uns erinnern, sein Gelübde, er hätte ein heiliges Leben für Gott führen sollen. Und das hat er damit gemacht. Wir sehen aber auch, dass Gott diese Situationen trotzdem nützt, um seinen Plan zu verfolgen. Wir haben gelesen, der Geist Gottes kam auf Simson und er gab ihm tatsächlich die Kraft, um 1000 Männer zu erschlagen. Und da ist mir bewusst geworden, dieser Geist, von dem wir hier lesen, diesen Geist haben wir heute in uns. Dieser Geist, der einem Menschen so viel Kraft gegeben hat, 1000 andere Menschen zu erschlagen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum erlebe ich nicht mal ansatzweise irgend so etwas? Also nicht, dass ich jemanden erschlagen möchte, aber warum erlebe ich nicht so etwas Wundersames? Ich habe doch denselben Geist. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es so, weil ich mich manchmal nicht einmal traue, über Gott zu erzählen, weil ich nicht darauf vertraue, dass der Geist mir die richtigen Worte gibt. Ich bin lieber still. Simson hat sich nicht verkrochen, ist davongerannt. Er hat sich hingestellt und hat etwas gemacht. Ja? Der Geist, natürlich hat der Geist es schlussendlich bewirkt, aber Simson ist in Aktion getreten. Wenn ich nicht in Aktion trete, dann werde ich auch nicht so viel erleben. Ja, danach steht dann in einem Satz nur ganz kurz, dass eben Simson 20 Jahre lang das Volk richtete. Über diese Zeit wissen wir nicht mehr. Also er richtete tatsächlich 20 Jahre lang das Volk. Doch gegen Ende seiner Herrschaft ging es wieder mit den Frauen weiter. Wir haben am Anfang schon gelesen, er tat, was in seinen Augen recht war, suchte sich eine Frau aus. Und nun lesen wir wieder ein Problem mit einer Frau. Er geht zu einer Prostituierten im Land der Philister. Ja, sie meinen, sie können ihn dort festnehmen, er kann wieder entfliehen und trägt eben diese Stadttor circa 60 Kilometer auf seinen Schultern weg. Doch es ist noch nicht vorbei mit den Frauen, er lernt einfach nichts und aus seinen Fehlern. Er verliebt sich wieder in eine Philisterfrau. Dieses Mal ist es Delila. Ich denke, das ist eine bekannte Geschichte. Man hört immer nur Simson und Delila. Und als die Fürsten der Philister das spitz kriegten, dass Simson eben sich wieder verliebt hat in eine ihrer Frauen, gingen sie zu dieser Frau und sie boten ihr Geld an, um herauszufinden, wie sie ihn endlich besiegen konnten, um herauszufinden, wie er seine Kraft bekam. Und es war so, dass diese eine Frau das schaffte, was 1000 Männer gemeinsam davor nicht schafften. Das sollte uns auch zu denken geben. Kraft alleine ist nicht alles. Ja, und es passiert dann eben so, nach mehrmaligen Fehlversuchen von Delila, irgendwann schaffte sie es, dass Simson sein Herz ihr gegenüber öffnete und ihr erzählte, dass es an seinen langen Haaren lag. Es passierte, dass die Philister ihn gefangen nahmen, die Haare schoren. Und als er aufwachte, lesen wir, wusste er nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Seine Kraft war weg, die Philister hatten ihn gefangen genommen und sie stachen ihm die Augen aus. Es ist zwar etwas makaber, aber es scheint so, als ob ihm nach dieser Situation eben die Augen geöffnet wurden. Denn später lesen wir, die Philister holen Simson aus dem Gefängnis, sie machen sich lustig über ihn und sie wollten damit zeigen, wie groß ihr Gott ist, dass sie so einen starken Mann da eben bändigen konnten. Und er musste da, ja, sie hatten ihn da in einer Halle bei ihnen. Und Simson erkannte plötzlich, oder es fiel ihm wieder ein, woher er seine eigentliche Stärke bekam. Und er rief zu Gott: Mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Gott gibt ihm die Kraft, siehst wieder, der Geist kommt wieder auf Simson und er gibt ihm so viel Kraft, dass er die Säulen niederreißen kann und die Bilanz ist, dass er mit seinem Tod noch mehr Feinde tötet, als er in seinem ganzen Leben davor bereits getötet hatte. Das ist eigentlich eine traurige Bilanz. Und doch ist es wieder eine Parallele zum Leben von Jesus. Jesus hat mit seinem Tod den Feind besiegt, vollkommen besiegt. Bei Simson war es der Beginn eben, dass das Volk dann aus der Hand der Philister befreit wurde. Und bei Jesus war es der vollkommene Sieg, der eben auch durch seinen Tod stattgefunden hat. Ich kann es verstehen, wenn manche Menschen irgendwie so ein bisschen Anstoß daran nehmen, dass eine solche Geschichte in der Bibel steht. Eben ein Geweihter Gottes oder einer, der ein Geweihter Gottes sein sollte, geht zu einer Prostituierten und die Folgen der Sünde erlebt er so hautnah. Und doch denke ich, ist es auf der anderen Seite auch in gewisser Weise ermutigend für uns. Denn wenn nur Helden in der Bibel stehen, die alles richtig machen, dann würden wir uns doch sehr schlecht vorkommen. Und es ist auch nicht so. Es gibt keinen Menschen außer Jesus, der alles gut macht. Und darum zeichnet die Bild einfach nur das realistische Bild von uns Menschen wieder. Ich möchte nochmal kurz die Schwächen von Simson zusammenfassen. Er handelte nur nach Augenmaß. Er war nicht bereit, auf Ratgeber zu hören. Er setzte sich unnötig Versuchungen aus und lebte auch nicht transparent. Er war unrein, er ergriff die Leichen an, was er eigentlich nicht tun sollte. Er war egoistisch und er kämpfte nur für seine eigenen Ziele. Wir sehen also, dass Simson voller Schwächen, voller Fehler und voller Sünde war. Und das Schlimme finde ich nicht nur, dass er diese Eigenschaften hatte, sondern dass er sehr viele dieser Dinge auch wissentlich und willentlich tat. Ganz bewusst. Und er blieb auch hartnäckig lernresistent. Immer wieder war es das Problem mit den Frauen. Er lernte nichts daraus. Und ich denke, auf diese Weise, so wie er lebte, vergeudete er Gottes wertvolle Gaben in seinem Leben. Wir lesen von keinem anderen Richter, dass so oft der Geist Gottes auf ihn kam und solche wundersamen Geschichten, wie sie eben bei Simson waren. Ja? Aber ich denke, wenn er ein heiliges Leben geführt hätte, hätte er noch viel mehr bewirken können. Er nutzte nur einen Bruchteil davon. Somit war sein Leben geprägt von Gewalt, wie wir gesehen haben. Es war eine Spirale der Gewalt. Ich denke, da können wir noch die Souveränität Gottes sehen in dieser Geschichte. Obwohl Simson eigentlich sich dagegen stellt, kann Gott ihn verwenden, um seine Ziele zu verfolgen. Und an seinem Lebensende sehen wir, wie groß Gottes Gnade ist. Sie ist so groß, dass sie trotz allem, was Simson gemacht hat, trotzdem noch für ihn genügt. Trotz all seiner Mängel und all seiner Fehler hört Gott sein Rufen. Und ich kann euch allen versichern, dass Gottes Gnade so groß ist, dass sie für jeden Einzelnen von uns und auch für uns alle in Summe genügt. Aber ich möchte uns auch ermahnen und ermutigen, dass wir nicht so lange warten wie Simson. Nutzen wir uns unsere von Gott gegebenen Gaben doch auch für Gott und nicht für unsere eigenen Interessen. Wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit, über das Gehörte nachzudenken. Überlege dir doch, ob es etwas gibt in deinem Leben, wo du es so machst, wie es in deinen Augen recht ist und nicht in den Augen Gottes. Wenn es da etwas gibt, dann warte nicht länger und entscheide dich hier und jetzt dafür, damit aufzuhören und es so zu machen, wie es in den Augen Gottes recht ist.